Heute ist Palmsonntag. Heute starten wir mit einer neuen Predigtserie. Gedacht, in diesem Jahr nutzen wir gerade so die Kirchentage für eine neue Serie. Jesus, seine letzten Tage auf Erden. Schauen uns Palmsonntag, Karfreitag, Ostern bis kurz vor Auffahrt an. Und dann gibt es dann eine zweite Serie, gerade anschließend, ist dann der Heilige Geist, sein Wirken bis heute. Dann schauen wir uns dann Apostelgeschichte 1 bis 5 an, so Auffahrt, erste Gemeinde. Und heute, Palmsonntag, möchte ich mit uns betrachten aus Lukas 19, die Verse 28 bis 40. Wer die Bibel dabei hat, ist jetzt herzlich eingeladen, gerade mit mir mitzulesen. Lukas 19, ab Vers 28. Da steht: Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Jesus ist gerade in Jericho. Die Geschichte vorher, die kennen die meisten von uns wahrscheinlich, ist die Geschichte von Zachäus. Zachäus in Jericho und jetzt geht Jesus von Jericho nach Jerusalem. Wer schon mal in Israel war, weiß, Jericho ist irgendwo so tief unten, 1000 Höhenmeter tiefer als Jerusalem, etwa 30 Kilometer entfernt. Denk, wenn wir so, also Sola Pradella, manchmal bin ich ja auch auf den Wanderungen schon gewesen, so 30 Kilometer, 1000 Höhenmeter, das ist so eher untere Grenze für eine zweitägige Wanderung. Man muss also sagen, es ist so eine schöne Tageswanderung, relativ anstrengend so, also schöne Wanderung, ja, wenn man das zusammen erwähnen darf. Jedenfalls, die sind da unterwegs und dann nach so ein paar Stunden Wanderung sind sie da vor Bethphage und dann sagt Jesus zu zwei seiner Jünger: Holt mal da ein Eselfohlen füllen. Wem sagt Jesus das? Ich finde es doch spannend, es wird uns nicht mitgeteilt, wer das ist so. Da steht einfach zwei Jünger. In allen vier Evangelien wird uns diese Geschichte erwähnt und nirgends wird uns gesagt, wie die beiden heißen. Obwohl wir ja von allen 12 Jüngern den Namen wissen. Denk, an dieser Stelle ist mal gut, wieder in Erinnerung zu rufen, dass es im Reich von Jesus nur um einen Namen geht. Das ist nicht meiner. Das ist der Name von Jesus. Darum, es ist nicht entscheidend, wie die beiden heißen. Entscheidend ist, wer derjenige ist, der den Auftrag gibt. Jesus. Jedenfalls, am Schluss haben die dieses Eselfüllen und dann wird Jesus als König verehrt. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Ist Jesus dein König? Jesus, der König des Universums. Er ist schon unglaublich demütig so. Wenn man sich das mal so vorstellt. Jesus, der König des Universums, kommt in diese Welt, in eine Krippe, die nur ausgeliehen ist. Dann reitet er auf einem Esel, der nur ausgeliehen ist. Dann wird er in ein Grab hineingelegt, das nur ausgeliehen ist. Jesus, der König des Universums, ist unglaublich demütig. Dieser Jesus kommt in diese Welt mit einem Ziel, Jerusalem. Aber wo hat die Reise von Jesus eigentlich begonnen? Im Himmel. Im Himmel, stell mir so vor, wie Jesus da im Himmel ist und regiert über das ganze Universum, so in der Schaltzentrale und alles so fortwährend erhält. Und plötzlich denkt er so, und jetzt werde ich mal Mensch. Und ich gehe zu den Menschen. Unglaublich demütig. Warum wird Jesus Mensch? Weil wir Menschen König sein wollen. Weil wir Menschen sagen, ich bin mein eigener König, ich brauche Gott nicht. Das ist unglaublich hochmütig, dass wir Menschen meinen, dass wir unabhängig existieren könnten. Ich meine, wer von uns sitzt jetzt heute da und sagt, ich habe etwas dazu beigetragen, geboren zu werden? Ich kann selbst entscheiden, dass ich lebe. Wir sind unglaublich abhängig, das merken wir. Oder erst mal ein paar Tage nichts. Und dann, wir müssen atmen, trinken und wir sind so abhängig von so vielen Dingen. Und dann meinen wir, aber wir brauchen Gott nicht. Wir können unabhängig von einem Schöpfer existieren. Und so lehnen wir Gott ab als König. Unseren Schöpfer, von dem wir doch so abhängig sind. Und wir lehnen uns gegen Gott auf, unabhängig, also unbewusst oder bewusst. Manche ganz bewusst, indem sie sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Manche auch unbewusst durch Ignorieren. Jedenfalls nennt die Bibel diese Auflehnung, nennt die Bibel Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott. Die Sünde, gemäß der Bibel, ist im Grunde, dass wir uns selbst zum König machen. Diese Sünde trennt uns von Gott und jetzt können wir keine Gemeinschaft haben mit Gott und deshalb wird Gott Mensch, um wieder Gemeinschaft haben zu können mit uns. Und Jesus hat ein Ziel, seine Mission ist Jerusalem, genau genommen Golgatha, wo Jesus am Kreuz stirbt, nach einem Leben im Gehorsam. Dann ist Jesus auferstanden und Jesus lebt. Der auferstandene, lebendige Jesus sagt jetzt, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Dass deine Sünde bekennen. Du sagst, Jesus, es tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe bis jetzt. Dass ich auch bewusst gegen dich gehandelt habe. Es tut mir leid. Jesus, komm du in mein Leben und dann kommt Jesus in unser Leben. Und jetzt die entscheidendste Frage an diesem heutigen Palmsonntag ist, durfte Jesus in deinem Leben einziehen? Das ist die entscheidendste Frage. Seit 2000 Jahren ist das die entscheidendste Frage an Palmsonntag. Darf Jesus in deinem Leben als König einziehen? Wisst ihr, Jesus könnte 1000 Mal in Jerusalem als König einziehen. Wenn er nicht in meinem Leben einzieht, bringt mir das alles nichts. Darf Jesus in deinem Leben einziehen? Und zwar als König. Wisst ihr, Jesus zieht entweder als König in unser Leben oder gar nicht. Manche haben vielleicht so das Verständnis, ja Jesus, komm du als Putzfrau in mein Leben. Jesus, komm mal in mein Leben, mach ein bisschen sauber, zähl das Chaos in meinem Leben so. Mach mal sauber, da hast du 20 Franken fürs Saubermachen, jetzt kannst du wieder gehen. Jesus kommt als König oder gar nicht. Ist Jesus dein König? Wenn Jesus König ist, dann darf er auch Aufträge geben. Wir sehen hier, Jesus gibt diesen beiden Jüngern einen klaren Auftrag. Die erfüllen den Auftrag und damit erfüllt sich Zacharia 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Jesus gibt klare Aufträge, auch heute noch manchmal, sehr, sehr klare Aufträge. Vielleicht sagt Jesus dir heute Morgen auch irgendetwas ganz konkret in dein Leben. Weiß nicht, was er dir heute sagen möchte. Aber manchmal kommt so der Moment und Jesus sagt, hey, ich möchte, dass du vergibst. Ich möchte, dass du dich versöhnst, deinen Eltern. deinen Kindern, deinem Nachbarn. Ich möchte, dass du, vielleicht sagt er auch, jetzt bist du schon gläubig. Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Lass dich taufen. Vielleicht sagt er, hey, werde Mitglied einer lokalen Gemeinde. Du gehörst doch auch zur Familie. Vielleicht sagt Jesus dir heute Morgen auch, die nächste Gebetsgemeinschaft. Ich möchte, dass du dabei bist. Ich möchte, dass du Bibel liest. Ich möchte dir begegnen im Gebet. Übe Gastfreundschaft, was auch immer. Es sind manchmal so Aufträge, die sind so BAM! Und dann habe ich es meist so wie Mark Twain. Vielleicht kennt ihr so seine Aussage. Mark Twain hat mal gesagt, mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Und dann merke ich, oh, eigentlich mega klar, aber... Und dann versuche ich das ein bisschen umzudeuten und zu erklären, warum jetzt das gerade nicht so ist. Mir ist etwas aufgefallen, so in den letzten Jahren, so als Pastor und vor allem als Jugendleiter. Ich erlebe viele junge Menschen, die sagen mir, Matthias, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich wissen, was Gott von mir will? Und dann möchten sie ja nicht wissen, lass dich versöhnen und vergib und mach das und das, sondern sie möchten wissen, wen soll ich heiraten, wo soll ich wohnen, welchen Beruf soll ich ausüben, und da habe ich eine Anfrage bekommen, um mitzuarbeiten in der Gemeinde, soll ich dazu sagen oder nicht, so ganz, ganz wichtige Fragen, und ich finde es auch super, wenn man die Fragen mit Gott bespricht, aber ich glaube heute, in diesen Fragen gibt Gott uns so viel Freiheit. Und dann gibt es Fragen, da ist überhaupt keine Freiheit, da ist sonnenklar, was Gott will. Und es ist mir aufgefallen, dass wir als Christen oft uns fragen, Gott, was willst du bezüglich dem, was wir frei sind? Und dort, wo es eigentlich ganz klar ist, sagen wir, ja, ist das wirklich so gemeint, Gott, kann man das heute noch so sehen und so? Meine Erfahrung ist, wenn wir dort, wo wir es verstanden haben, was Gott will, tun, dann werden wir auch immer mehr dort geführt, in uns wissen, wo es vielleicht weniger klar ist. So. Wir werden merken, wow, Gott hat es wunderbar geführt. Ich merke so in meinem Leben, so zurückschaue auf die letzten 20 Jahre, Gott hat es wunderbar geführt, so oft. Ein fahrendes Auto lässt sich lenken. Manche sagen, ich warte jetzt mal, bis Gott mir eine Antwort gibt. Und dann warten sie. Und warten. Ein fahrendes Auto ist lenkbar. Gott führt. Ich stelle mir so vor, wie Gott uns führt, so wie als Hirte. Manchmal geht er uns voran, manchmal ist er neben uns, manchmal ist er hinter uns, manchmal sagt er, hier hast du diese Wiese, genieße es. Das ist dein Hirte. Jesus ist unser Hirte, er führt uns. Klar ist aber, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt und jetzt merken wir, okay, das ist jetzt der Auftrag, dann möchte Jesus von uns, dass wir ihm gehorchen. Und jetzt sehe ich hier etwas ganz, ganz Wunderbares. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann hilft er uns auch, den Auftrag zu erfüllen. Er sagt hier zu den beiden Jüngern, geht in das Dorf, er hineinkommt dann das und das und das. Und die machen das und es passiert genauso und es gelingt. Ich finde, das ist so ein Geheimnis. Biblisches Geheimnis. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann hilft er dir auch, diesen Auftrag auszuführen. Gott gibt uns nie einen Auftrag und sagt dann, okay, und jetzt schaue ich mal, wie du scheiterst. Nein, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns mit seinem Heiligen Geist auch die Kraft. Das ist das, was das Evangelium uns anbietet. Aber es ist an uns zu gehorchen. Ich möchte dich nochmal fragen, ist Jesus dein König? Und wisst ihr, ob Jesus mein König ist, zeigt sich nicht primär am Sonntagmorgen. Wenn ich da singe wie vorher, Jesus, ich bete dich an, ich folge dir nach. Oder manchmal singen wir auch, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Früher hat man gesungen, Jesus, ich bin entschieden zu folgen und so. Das zeigt sich nicht primär am Sonntagmorgen, ob Jesus mein König ist. Am Sonntagmorgen, ich sag's mal so, am Sonntagmorgen bekenne ich mit meinem Mund, dass Jesus mein König ist. Und von Sonntag bis Sonntag zeige ich es mit meinem Handeln, dass Jesus mein König ist. Mit meinem Gehorsam. So, und nachdem diese Jünger Jesus den Esel geholt haben, breiten sie ihm die Kleider aus. Zuerst nehmen sie die Kleider so als Sattel, dann nehmen sie noch die Kleider, die da noch anscheinend auch noch da sind von den anderen, und nehmen die noch so als Teppich so. Und dann reitet Jesus mit dem Esel über diesen Teppich aus Kleidern. Und es ist ja so, heute Morgen können wir ja nicht gut unsere Kleider so ausziehen und so auf den Boden legen und denken, so Jesus, jetzt komm mal mit deinem Esel da, reite mal über meine Kleider. Und aber ich stelle mir so vor, wie wir heute Morgen, wie so im Bild, gewisse Dinge in unserem Leben wie Jesus vor die Füße legen können. Sagen, Jesus, du bist mein König und ich lege dir jetzt diesen Bereich zur Verfügung. Ich weiß nicht, welchen Lebensbereich Jesus von dir möchte heute Morgen. Aber vielleicht ist das die Zeit so. Ich habe hier eine Agenda dabei, ich habe noch eine Papieragenda. Und vielleicht sagen wir heute, Jesus, ich lege dir meine Zeit zur Verfügung. Es ist ja so, man spricht heute oft von so Balance, so. Alles so im Gleichgewicht halten. Und ich habe mir so überlegt, was sind denn so die großen Zeiten im Leben, die wir so ins Gleichgewicht bringen müssen. Und ich habe für mich wie so vier wichtige Zeiten entdeckt, die ganz wichtig sind. So. Weil ganz wichtig ist die Zeit mit Gott. Auf Gottes Stimme hören, mit ihm reden. Diese Zeit ist wichtig und meiner Erfahrung nach nie dringend. Es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich dringend noch Bibel lesen. Sonst. Sondern die Zeit ist einfach wichtig. Es gibt ja wie wichtige Dinge und es gibt dringende Dinge. Und die dringenden Dinge wollen immer die wichtigen verdrängen. Und dann gibt es so viel Dringendes im Leben und ich sage, oh, jetzt habe ich wieder keine Zeit, Gott, für dich. Darum ganz, ganz wichtig, die Zeit mit Gott. Vielleicht sage ich heute Morgen, Jesus, ich lege dir meine Zeit mit dir wieder neu hin. Ich möchte das wieder priorisieren in meinem Leben. Dann gibt es ein zweiter wichtiger Bereich, sag mal, das ist so der Beruf. Viele von uns arbeiten etwa 8 Stunden an einem Arbeitstag für Geld. Andere unter uns arbeiten mehr als 8 Stunden am Tag ohne Geld. Nennt das Beruf Berufung. So das, was wir tun, durch den Tag so. Ganz wichtige Zeit. Dann ein dritter Bereich, die Familie. Ehe, die Kinder. Vielleicht, wenn du nicht verheiratet bist, gibt es vielleicht wie auch eine Familie. So Menschen, die dir ganz nahe sind. Ganz wichtige Menschen. Zeit für Menschen. Und dann das vierte noch, Zeit für sich selbst. Da gibt es Dinge, die müssen sehr produktiv sein in unserem Leben und dann gibt es aber auch Regenerationszeiten. So. Nenn es mal zweckloses Sein. Ist auch wichtig so, um wieder neu zu Kräften zu kommen. Und ich sage mal, diese vier Bereiche, vielleicht habt ihr noch einen fünften, sechsten, ich weiß, es gibt noch viele weitere Einteilungen, aber ich möchte es mal auf diese vier Bereiche wie beschränken heute. Diese vier Bereiche müssen wir irgendwie ordnen. Und ich finde das Wort Gleichgewicht nicht so sinnvoll. Gleichgewicht hört so nach, dass alles das gleiche Gewicht hat. Glaube ich nicht, dass alle vier Bereiche das gleiche Gewicht haben müssen. Aber es braucht eine gesunde Balance so im Leben. Vielleicht sage ich heute Morgen so, Jesus, sei du der König meiner Agenda. Ich möchte dir alle diese Zeiten so wie hinlegen und dich bitten, ordne du gesund. Jemand hat mal gesagt, das hat mich tief geprägt, vor vielen, vielen Jahren, zeig mir deine Agenda und ich sag dir, was dir in deinem Leben wichtig ist. Da kannst du mal so schauen, so letzte Woche, oh, ja, Radwechsel, war mir noch wichtig so. Dann viele Gebetszeiten und dann, oh, klein am Freitag war ich am Arau-Match, bin ich gewesen. Hat sich nicht gelohnt. Ja. Schade gewesen, sehr schade. Genau, das war so in meiner letzten Woche. So, jetzt seht ihr, was mir wichtig ist. So. Klar, es gibt viele Dinge, die schreibe ich nicht in die Agenda, die mache ich einfach so. Aber so, zeig mir deine Agenda und ich sage dir, was dir wichtig ist. Und dann gibt es vielleicht etwas ganz anderes. So. Sag Jesus, okay, meine Zeit ist gar nicht so schlecht, meine Agenda, aber das, was nicht in der Agenda steht, das ist mein Problem. Jesus, ich möchte heute vielleicht wie mein Medienkonsum hinlegen. Oder ich möchte heute meine Zeit vor dem Fernseher hinlegen, mit den Illustrierten, mit dem Fantasieren, mit den geheimen Süchten und was auch immer. Und Jesus, ich lege dir das wie hin. Sei du der König in meinem Leben. Oder ganz etwas anderes. Jesus, ich lege dir mein Portemonnaie hin. Ich habe extra mein Portemonnaie gesucht. Die meisten haben einfach so ein Kärtchen irgendwo. Aber vielleicht habt ihr auch ein Portemonnaie so. So als Beispiel. So. Das ist ja vielleicht so der Volksgötze des Schweizers. So. Nichts tut so fest weh, wie wenn es dem Portemonnaie weh tut. Dabei muss ich mir selbst immer wieder sagen, Matthias, was hast du mit in die Welt gebracht? Nichts. Was nimmst du mal raus? Nichts. Was hast du jetzt? Nur geliehen. Nur geliehen. Ich sage, Jesus, das, was du mir anvertraut hast, ich lege es dir zu Füßen, gebe es dir hin. Und dann noch etwas, was wir Jesus hinlegen könnten. Und da habe ich jetzt nichts gefunden, was ich euch zeigen kann. Das ist nämlich unsere Motivation. Vielleicht denkst du, oh, meine Agenda, super. Meine Geldverwaltung, übrigens hat auch mal jemand gesagt, zeig mir deine Bankauszüge und ich sage dir, was dir wichtig ist. Auch ganz wichtige Frage. Aber wenn ich meine Bankauszüge ansehe, super und so, alles gut. Aber meine Motivation ist das Problem. Jesus, ich möchte es dir hinlegen und ab heute wieder für dich arbeiten. Ich möchte für dich studieren. Ich möchte für dich meine Kinder erziehen. Ich möchte für dich das Geld ausgeben. Ich möchte für dich. Nicht, dass ich etwas anderes tue. Das ist manchmal ja gar nicht das Problem, dass wir etwas anderes tun müssen. Nur anders tun. Ich denke an die Predigt von letztem Sonntag von David Jani, ausgezeichnet so. Die Motivation, die entscheidend ist. Wir machen immer noch das Gleiche, aber wir machen es ganz anders. Ich möchte heute Morgen mit dieser Predigt herausfordern. Wir hatten jetzt ein paar Predigten zum Thema Gnade und ihr wisst, das ist mir so wichtig. Jemand hat mal gesagt, wir sind gerettet allein aus Glauben, aber nicht aus einem Glauben, der allein bleibt. Das möchte ich heute wie mitgeben. Jesus rettet uns, wir müssen nichts dazu beitragen. Aber Jesus möchte auch unser König sein jetzt. Dass wir sagen, okay Jesus, ich weiß nicht, was das konkret bedeutet, aber ich lege dir mein Leben hin. Ich möchte, dass du mein Leben lebst. Sei du der König in meinem Leben. Und jetzt beginnt die ganze Menschenmenge, Gott zu loben. Sie loben Gott und preisen für die Taten, die Jesus getan hat. Und ich stelle mir das so unglaublich wunderbar vor, wenn da so all die Menschen zusammen sind, Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Schaulustige und wer auch immer noch da dabei ist und alle irgendwie loben sie Gott. Ich stelle mir das so vor wie in einem Stadion so. Vielleicht ist das nicht so euer Bereich so. Aber eben, ich war am Freitagabend wieder im Stadion, aber die Stimmung war also nicht so gut in meinem Sektor. Aber im Sektor, die anderen, die haben gefestet, das sage ich euch, wie die gejubelt haben und gesungen. Und so stelle ich mir das vor, so, oh, und so. Aber nicht für den FC Winterthur, sondern für Jesus jubeln die Menschen da. Das stelle ich mir so vor, mit lauter Stimme. Und ich sage euch, das macht etwas mit mir, wenn ich den anderen jubeln höre. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn wir da so singen, dass wir singen mit lauter Stimme. Okay, ich gebe mir immer Mühe, nicht zu laut zu singen, das mache ich aus Nächstenliebe. Aber vielleicht hast du ja eine viel, viel bessere Stimme als ich. Und das ist so eine Ermutigung, wenn jemand, der gut singen kann, dann so richtig laut singt. Und wer eher so ist wie ich, den ermutige ich, laut zu singen zu Hause und in der Gemeinde auch zu singen. So. Versteht ihr? Ja, verstehen wir. Aber dass wir da gemeinsam singen und wenn die anderen dann laut singen, kann ich auch laut zu singen. Das ist ja ein guter Trick so. Dann stört es auch nicht mehr. Und dann loben wir laut Gott für wie er ist und was er tut. Wisst ihr noch vor einem Jahr, heute, also Palmsonntag vor einem Jahr, könnt ihr euch erinnern? Es war damals speziell. Wir durften nicht singen. Niemand durfte singen. Nicht mal die auf der Bühne. Und ich möchte keine Diskussion beginnen, ob das damals gut war, dass wir nicht gesungen haben oder nicht. Ich finde Singen unglaublich wichtig. Wir sind jetzt im Heute, jetzt. Und ich möchte fragen, und jetzt, heute, erachten wir es als Privileg, dass wir jetzt singen dürfen? Nutzen wir es, mit lauter Stimme zu singen? Oh. Es tut so gut, wenn wir den anderen singen hören. Manchmal so im Alltag haben wir vielleicht wie so das Gefühl, ich bin ja der einzige Christ. Das ist niemand, der so glaubt wie ich. Und dann sind wir am Sonntag zusammen, stehen wie vor Gott und loben Gott. Und ich merke, rechts und links sind noch andere, die Jesus Christus auch von Herzen nachfolgen wollen. Ich bin nicht alleine. Das ermutigt. Aber jetzt habe ich noch eine Frage hier. Diese ganze Menge, sind ja ganz viele. Wo ist diese Menge 5 Tage später? Das ist meine Frage jetzt. Wo ist diese Menschenmenge, als Pilatus fragt, wen wollt ihr frei haben, Jesus Christus oder Jesus Barabbas? Wo ist diese Menschenmenge, als der Mob schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Wo ist diese Menschenmenge, als Jesus nach Jerusalem, also nach Golgatha läuft, mit dem Kreuz? Wo ist diese Menschenmenge, als Jesus am Kreuz stirbt und es heißt, er war alleine und ein paar standen noch von Ferne, das waren die Frauen? Wo ist diese Menschenmenge? Es ist einfach, Jesus zuzujubeln, wenn alles super läuft. Die Frage ist, können wir Gott auch loben, wenn er uns schwere Wege führt? Wenn Nachfolge Nachteile bringt? Wenn wir enttäuscht werden? Denn eines ist klar, wer Jesus nachfolgt, wird nicht nur einfache Wege geführt. Der schmale Weg ist immer schwerer als der breite Weg. Auf Fels zu bauen ist immer schwerer als auf Sand zu bauen. Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt immer wieder enttäuscht zu werden. Enttäuscht. Denn Jesus will nicht, dass wir einer Täuschung aufsitzen. Und so lässt Jesus in unserem Leben immer wieder Enttäuschungen zu. Und wir werden enttäuscht. Und ich möchte euch fragen, wurdest du schon mal so richtig enttäuscht? So richtig, richtig enttäuscht. Vielleicht von einer anderen Person so. Vielleicht vom eigenen Ehepartner. Vielleicht von den Kindern, von den Eltern, von einem Chef. Vielleicht von einem Leiter. Denken, oh, dieser Leiter, der hat so gute Andachten gemacht. Der hat so genial gelebt. War mir so ein Vorbild. Und jetzt das, dich nie erwartet. Ich bin so enttäuscht. Bin so enttäuscht. Ich habe so oft schon gehört, so den Satz, ich habe mich so in ihm getäuscht. Ich habe mich so in ihr getäuscht. Manche sind auch enttäuscht von Gott. Sie täuschen sich in Gott und merken, wow, Gott ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Ich bin so enttäuscht. Manche täuschen sich auch in sich selbst und setzen das ganze Vertrauen des Lebens in irgendeine Sache, in irgendeine Stellung, in einen Dienst und merken dann, boah, ich bin so enttäuscht. Das hat mir so nicht gebracht, was ich mir erhofft habe. Gott lässt Enttäuschungen zu. Und jetzt sage ich heute etwas vielleicht Ungewohntes. Aber ich glaube, Gott lässt bewusst Enttäuschungen zu, weil er unser König sein möchte. Weil wir irgendetwas so schnell zum König machen und unser letztes Vertrauen vielleicht in einen Menschen setzen, in unser Bild, wie wir Gott haben möchten, oder auch in eine Sache, in eine Stellung, in einen Dienst. Jesus sagt, und ich möchte, dass du nicht dein letztes Vertrauen in andere Menschen setzt. Menschen werden uns immer enttäuschen, weil wir uns in ihnen täuschen. Auch Gott, wie wir uns ihn vielleicht vorstellen, wird uns ständig enttäuschen. Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, Gott ist derjenige, der es mir gut gehen lässt, der immer meine Gebete erfüllen sollte, der mich heilt, wenn ich krank bin, der mich nie auf schwere Wege führt, der mich nie enttäuscht. Ich sage, ja, Gott enttäuscht nie. Aber das Bild, das ich bis jetzt von Gott hatte, das enttäuscht mich ständig, wenn es nicht Gott selbst ist. Oder auch irgendeine Sache, eine Stelle, ein Dienst. Ich möchte so gerne unser König sein. Luther hat mal gesagt, das, worauf wir unser letztes Vertrauen setzen, ist schließlich letztlich unser Gott. kann eine ganz, ganz gute Sache sein. Aber wenn wir unser letztes Vertrauen in diese eine Sache setzen, dann ist das unser Götze, unser Gott. Da kannst du dich mal fragen, was ist das, wofür ich mein letztes Hemd geben würde? So? Was ist das, wonach alles sich in meinem Leben ausrichtet, wonach ich strebe? Sage, das ist dein Gott. Und dieser Gott ist dein König. Und dieser König möchte immer noch mehr von dir. Und noch mehr. Und noch mehr. Noch mehr Karriere. Noch mehr Karriere. Noch mehr. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Noch. Wenn nicht Gott unser Gott ist, wird uns das, was unser Gott ist, letztlich auffressen. Keine sichere Grundlage, es wird uns mal genommen. Gott möchte, dass wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, wie er wirklich ist. Ein Gott, der uns vielleicht auch mal enttäuscht, weil wir uns getäuscht haben. Ich habe hier einen Apfel dabei, das hatte ich auch schon, das wissen vielleicht einige. Meine Frage, oft wenn ich so einen Apfel dabei habe, ist, was kommt raus, wenn man zusammendrückt? Also wenn man Kraft hat. Was kommt raus so? Apfelsaft. Wenn der Apfel reif und gesund ist, kommt wunderbarer Apfelsaft raus. So. Wenn der Apfel faul ist, kommt fauler Saft raus. Ungenießbar. Und meine herausfordernde Frage heute, was kommt aus deinem Leben raus, wenn zugedrückt wird? So? Und wir erleben so oft Druck in unserem Leben. Enttäuschungen. Was kommt raus? Vielleicht, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, musst du sagen, Wut, Hass, Bitterkeit, Neid. Es kommt raus. Und meine Frage ist jetzt, und was mache ich jetzt mit dem, was rauskommt? Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, ich bin in meinem Leben schon so heftig enttäuscht worden. So enttäuscht und ich trage das immer noch mit mir rum. Ich komme nicht davon los. In mir ist eine so tiefe Bitterkeit gewachsen. Aber was mache ich jetzt mit dem? Ich möchte euch drei Schritte mitgeben. Drei Schritte, ich habe das schon oft erlebt, wie Menschen auch mit mir darüber sprechen wollten. Und dann mache ich immer diese drei Punkte durch so. Habe die ja nicht selbst erfunden, habe die auch gelernt. Das finde ich einfach genial. Und das ist dann so das Seelsorgegespräch anhand dieser drei Punkte. Und ich habe gedacht, ich gebe euch diese drei Punkte heute mal mit. Vielleicht könnt ihr auch untereinander einander seelsorgerlich helfen. Mal zusammensitzen, sagen, ich komme da wie nicht davon los, von dieser Enttäuschung so. Und dann einfach so erster Schritt, dass man sich den Emotionen stellt. Das Erste, was wir machen, ist einfach mal die Emotionen in Worte fassen. Ich bin so hässig, so wütend, so was auch immer. Und ganz, ganz ehrlich, bitte 0,0% beschönigen. Und wenn da ich Hass habe, dann sage ich das. Und ich nenne die Emotionen beim Namen, was das bei mir ausgelöst hat. Und dann das Zweite, jetzt übernehme ich Verantwortung. Und da merke ich, das ist der Schlüssel. Ob ich von diesen Emotionen loskommen kann oder nicht, hängt davon ab, wem ich die Verantwortung gebe für diese Emotionen. Wenn ich sage, ja, der andere hat und darum bin ich jetzt halt so hässig, ist ja logisch, weil der, sonst würde ich auch nicht und darum, dann werde ich nie davon loskommen. Wenn ich merke, diese Emotionen, die werden in meinem Herz hervorgerufen. Die kommen aus meinem Herz raus. Die anderen haben wie Druck ausgeübt. Aber aus mir kommt nur raus, was drin ist. Wenn ich da Verantwortung übernehme, kann ich sagen, ja, das ist in meinem Herzen drin. Der andere ist nicht verantwortlich für meine Emotionen. Oder gibt es jemanden in deinem Leben, der die Macht hat, dich zu zwingen, zu hassen. Ich glaube, niemand hat die Macht, uns zu zwingen, zu hassen, uns wertlos zu fühlen, Selbstmitleid zu baden, zornig zu sein, zu hassen, verbittert zu werden. Niemand hat diese Macht. Jetzt merke ich, okay, das ist in mir drin. Was mache ich jetzt mit dem? Ich kann gar nichts machen. Der dritte Punkt ist dann das ich meine eigene Machtlosigkeit eingestehe und sage, ja, ich kann mir selbst nicht helfen. Niemand kann seine Emotionen verändern. Einfach so. Also mir gelingt das jeweils nicht gerade so sofort, oder? Sage ich so, und jetzt lasse ich mal diese Bitterkeit los. Jetzt vergebe ich einfach mal, jetzt sage ich nichts mehr nach, jetzt bin ich nicht mehr wütend. Ich merke, ich kann das gar nicht. Ich sage, Jesus, ich kann nicht. Ohnmacht bedeutet aber nicht Passivität. Das ist der Schlüssel. Ohnmacht bedeutet nicht Passivität. Ich bin ohnmächtig, ja, ohne Macht. Und ich sage, Jesus, und jetzt lege ich dir das hin und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Und bitte, heile du die Wunden, die der andere mir zugefügt hat. Wir müssen nichts beschönigen, bitte. Ich möchte nicht, dass ihr mich so versteht, dass ich sage, das, was der andere getan hat, ist nicht so schlimm und das ist alles deine Verantwortung und jetzt übernimm mal Verantwortung. Dann habt ihr mich total falsch verstanden. Sage, was der andere getan hat, ist vielleicht oder wahrscheinlich unglaublich schlimm. Und mit keiner Silbe gut zu heißen. Das ist voll daneben. Und es ist logisch, dass du so reagierst, ja. Aber Jesus, jetzt komm du in mein Leben und jetzt heile du die Wunden, die der andere mir zugefügt hat. Und jetzt möchte ich diese Enttäuschung bewusst loslassen. Jesus, jetzt verändere du auch mein Inneres. Und meist ist es auch dran, in diesem Moment Buße zu tun. Zu sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich so krass habe. Es tut mir leid, dass da so viel Egoismus noch in mir drin ist. Dass ich mich selbst so wichtig nehme. Bitte vergib mir. Diese drei Schritte. Und ich kann die heute Morgen predigen, weil ich so oft schon erlebt habe. Und das finde ich immer so ein Geheimnis, so, dass Menschen genau das erlebt haben. Und dann wie frei geworden sind. Nicht, weil ich zugehört habe, da kann jeder zuhören, sondern weil Jesus zugehört hat. Und weil Jesus in diese Situation hineinkommt. So, zusammengefasst wollte ich heute uns vor allem eine Frage mitgeben. Ist Jesus dein König? Darf Jesus über alle deine Lebensbereiche König sein? Oder gibt es vielleicht so wie einen Bereich, da muss ich heute Morgen wie sagen, Jesus, und ich lege es dir hin. Was auch immer. Und dann noch etwas, dieser König Jesus, der enttäuscht uns. Immer wieder. Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Ich habe noch irgendwo ein Zitat aufgeschrieben, ich denke, ich sage das noch. Ein Evangelist hat mal gesagt, so, muss ich noch schauen, wo ich das habe. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig gewesen. Evangelist hat mal gesagt, Täuschung ist das Ende der Täuschung. Enttäuschung ist die Aufhebung einer Täuschung. Wer heute enttäuscht ist, hat sich gestern täuschen lassen. Und wer morgen enttäuscht ist, ist jemand, der sich heute täuschen lässt. Ich finde das genial auf den Punkt gebracht. Jesus lässt manchmal Täuschungen zu, damit wir uns nicht mehr täuschen lassen. Und vielleicht merkst du jetzt, okay, ich bin so enttäuscht worden. Und da ist doch so viel Bitterkeit in mir drin. Ich möchte ermutigen, das einfach vielleicht in einem seelsorglichen Gespräch mal anzugehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jetzt, ich danke dir, dass du uns unglaublich gut kennst. Jetzt, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Jetzt, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast und ich bitte dich jetzt, für uns wie heute Morgen als Gemeinde, als Einzelne entscheiden, sei du mein König. Ich möchte, dass du Herr bist über alle meine Lebensbereiche. Jesus, ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst und wie ganz direkt zeigst. Und da möchte ich, dass du das wieder neu mir zu Füßen legst. Und Jesus, ich denke, wir alle, mehr oder weniger, erleben immer wieder Täuschungen, Enttäuschungen. Ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen etwas ganz nahe ist, so enttäuscht worden bin von jemandem, von einer Sache, von irgendetwas. Ich bitte dich, Jesus, dass wir das erleben dürfen, was in deinem Evangelium uns angeboten wird. Heilung. Heilung von Bitterkeit. Heilung von Wut, Hass und dem, was uns gefangen nimmt, was uns zerstört. Bitte schenke Freiheit, dass wir damit Freude zu deiner Ehre leben dürfen. Amen.